Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Regisseur, Autor und Produzent Florian Gallenberger. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Florian Gallenberger wird 1972 in München geboren. Er beginnt Russisch, Philosophie und Psychologie zu studieren, bricht es wieder ab und landet 1992 an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Studienprojekte macht er damals mit keinem Geringerem als Wim Wenders. Man erinnert sich dort gerne an den herausragenden Schüler. Kein Wunder, für seinen Abschlussfilm bekommt er nicht nur eine 1, sondern auch 2 Oscars. Den Studenten-Oscar 2000 und den Kurzfilm-Oscar 2001. Gallenberger arbeitet nicht nur als Regisseur, sondern auch als Drehbuchautor, Produzent und lehrt seit 2011 an der Münchner Filmhochschule. Heute ist er zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach das Ganze nachhörbar im Internet über Soundcloud, iTunes und so weiter und so fort als Podcast. Dann aber leider ohne Musik. Mit anderen Worten, ihr solltet das schon live hören. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Florian Gallenberger. Herzlich willkommen, Florian.
Hallo.
Alles schön bei dir? Du bist auf PR-Reise, ne? Wahrscheinlich.
Ja, es ist jetzt doch ein bisschen was los vor dem Start unseres Films. Bin ich ein bisschen unterwegs, ja.
Und macht das Spaß? Weil das ist ja doch ein sehr ernstes Thema. Wir haben auch eine ganze Menge ernsthafte Gespräche jetzt vor uns. Aber es ist ist ja fast ein bisschen zynisch, wenn ich sage, spannendes Thema. Aber es ist der ziemliche Wahnsinn, wenn ihr noch nichts von über den Film gelesen habt und vor allem nicht über das Thema Colonia Dignidad, so spricht man es richtig
Colonia
aus.
Colonia Dignidad, ne? Ja, genau. Mhm.
Dann bereitet euch auf was vor in den nächsten 2 Stunden. Aber es ist auch anstrengend, oder?
Ja, also den Film zu machen, das war auch manchmal belastend. Diese Sekte, die Colonia, ich war ja sehr oft dort, habe 4 Jahre recherchiert, mich daran gearbeitet an die Mitglieder dort. Und wenn man dann in Chile ist, wo die sich 61 niedergelassen haben und an dem Ort, der immer noch derselbe ist, dann spürt man einfach sehr die Geister, die da noch rumschwirren, so ungefähr. Mhm. Und jede Reise ist am Ende, wenn man wegfährt dort, ist man so ausgelaugt und es ist so eine Dunkelheit auch, die da irgendwie ist. Jetzt bin ich kein Esoteriker, aber das war wirklich eine Erfahrung, wo man dachte, nee, diese Energien von dem Elend, das da geherrscht hat, das ist schon noch sehr, sehr spürbar.
Wir werden euch im Laufe dieser Sendung ein bisschen mehr erzählen. Dein Film ist ja sehr klug gemacht, weil es ist eine Liebesgeschichte im Vordergrund, aber die ist nicht die Story des Films, sondern die Story ist natürlich diese Kolonie, diese Sekte, muss man so sagen, und hochkarätig besetzt, Respekt.
Kann man sagen, ja.
Wie kriegt man denn Emma Watson dazu, bei sowas mitzumachen?
Naja, das war auch bei uns, haben wir auch gedacht, oh Gott, wie wahrscheinlich ist es, dass Emma für so eine Rolle, also wir sind ein deutscher Film, zusagen wird. Letztlich haben wir Glück gehabt insofern, also sie hat das Drehbuch gelesen, weil ihre Agentin das Buch sehr gut fand und dann, ich werde das nie vergessen, kam dieser Anruf aus London, wo die Agentin sagte, ja, she read the script, she likes the material. Okay. Das gefällt ihr. Und dann dachte man sich, oh, das ist ja Wahnsinn und dann bin ich nach London gefahren, habe sie getroffen. Und muss wirklich sagen, ich war hin und weg. Also es ist eine wahnsinnig intelligente, sehr witzige, sehr charmante, sehr lustige junge Frau. Und die natürlich auch eine eigene Agenda hat. Sie ist ja für Frauenrechte in der UNO als Sonderbotschafterin sehr, sehr aktiv. Und ich glaube, die Rolle in dem Film hat ihr aus verschiedenen Gründen sehr zugesagt. Zum einen, was mit dieser auch ihrer Frauenrechts-Engagement sehr zusammengeht, ist, dass die in unserem Film spielt sie eine junge Frau, deren Freund verschleppt wird in Chile und in diese Colonia Dignidad verschleppt wird, die der chilenische Geheimdienst als Folterlager genutzt hat. Und sie bricht auf und tritt in die Sekte ein, um ihren Freund, um den zu retten. Und es ist sozusagen nicht das klassische Modell des Prinzen, der loszieht, um die Prinzessin zu erlösen oder zu retten, sondern die Prinzessin zieht los und rettet den Prinzen. Und diese Rollenumkehr, glaube ich, hat ihr sehr gefallen, dass die Frau der Mutige und der Charakter ist, der die Sachen in die Hand nimmt. Und sie spielt in unserem Film eine erwachsene Frau, weil sie hat bislang Teenager gespielt, Mädchen gespielt und da ist ja nichts verkehrt mit, aber jetzt ist sie in einem Alter, wo sie auch zeigen möchte, dass sie als erwachsene Frau mit richtigen Konflikten das lösen kann. Und ich glaube, diese 2 Aspekte haben die Rolle sehr spannend für sie gemacht.
Und das ist schön. Also Daniel Brühl dann als ihr Freund in dem Film.
Genau.
Daniel Brühl hier auch in dieser Sendung, Dauerthema plötzlich. Wie hieß der letzte Film nochmal?
Ich und Kaminski.
Genau. Mhm. Da haben wir hier auch drüber geredet. Mhm. Und es gab auch mal so einen Moment, da hieß es, vielleicht kommt er mit. Mal gucken. Ist aber auch nicht schlimm, weil dann konzentrieren wir uns auf deine Rolle. Naja,
es darf ist ich ja auch mal, darf ich auch mal zu Wort kommen? Nicht immer nur die Schauspieler.
Spricht Daniel so viel?
Nein.
Gibt's ja. Man hat das manchmal, ich vermeide eigentlich tatsächlich ehrlich gesagt, dass zwei Gäste hier sind, weil einer ist immer derjenige, der redet dann.
Ja.
Und der andere sitzt daneben und guckt den anderen. Und gerade beim Zwischenspiel zwischen Regie und Schauspieler. Aber egal, nächstes Mal bringst du Daniel mit. Oder natürlich auch gerne.
Emma,
klar. Ja. Haben wir auch versucht, hat nicht geklappt, keine Ahnung. Dann wäre es noch komplizierter geworden, zweisprachig. Ja. Wir reden gleich weiter über den Film und vor allen Dingen über das, worum es da geht. Erstmal bei Musik, die du mitgebracht hast, die du dir gewünscht hast. Ein schöner Klassiker von Bill Withers hier mit Ain't No Sunshine. Besondere Verbindung zu dem Song von dir?
Ja, es ist der Opening-Song von unserem Film. Also der Film spielt 1973 und wir wollten möglichst schnell diese 70er Jahre auch erlebbar machen. Und dieser Song transportiert einfach dieses Gefühl der 70er Jahre wahnsinnig toll.
Beth Gibbons war das mit Rustin Man ebenfalls mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Florian Gallenberger, der zu Gast im Studio ist. Und wir plaudern, wir reden über seinen neuen Film, Colonia Dignidad. Jetzt erzählen wir euch mal ein bisschen, worum es da geht. Ich muss zugeben, ich habe mir eingebildet, vorher schon mal was davon gehört zu haben, habe aber natürlich in der Vorbereitung für die Sendung ein bisschen mehr recherchiert und es ist schon echt krass, wenn man sich das alles vorstellt, dass über Jahrzehnte quasi organisierte Folter, organisierte Misshandlung stattfindet unter den Augen von wahnsinnig vielen Leuten. Es muss ein Riesennetzwerk gewesen sein von Mittätern und Mittäterinnen, auch der deutsch-deutschen Politik. Und man fragt sich wirklich, wie ist sowas möglich? Und vor allen Dingen denkt man sich ja auch, das ist ja nicht so lange her alles, dass es passiert ist. Fragt man sich natürlich, was passiert eigentlich heutzutage alles noch, was man vielleicht jetzt nicht mitkriegt, was in 30 Jahren auffliegt oder so. Wie bist du nur auf das Thema gestoßen eigentlich?
Ich bin auf das Thema gestoßen worden, als Junge noch, als ich in der dritten Klasse in der Grundschule war, hat uns unsere Lehrerin eine TV-Reportage über die Colonia Dignidad gezeigt. Das war 1981. Da kam dieses Thema auf, es kam Ende der 70er Jahre auf, weil im Stern Fotos aus der Colonia abgedruckt wurden und das ist ein großer Prozess losgegangen, wo die Colonia sich sehr gewehrt hat gegen die Vorwürfe, was dort angeblich geschehen würde. Und das war damals sehr in den Medien und wir hatten eine politisch sehr engagierte Lehrerin, die uns diese Fernsehreportage gezeigt hat. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich nach Hause gekommen bin, ganz wütend als Junge und zu meiner Mutter gesagt habe, das sind Menschen in Chile und die werden festgehalten und das darf doch überhaupt nicht so sein. Und ich bin mir sicher, ich wusste noch nicht mal, was Chile ist, aber ich habe mich als Kind sehr, sehr zornig gemacht. Und irgendwie, glaube ich, ist diese emotionale Verknüpfung bei mir nie ganz weggegangen. Und ich habe dann vor 7 Jahren einen Zeitungsartikel gelesen. Es kam ein Buch raus von jemandem, der dort geboren ist, das ich gelesen habe und dachte dann, verdammt, das ist ja ein unglaublich spannendes Thema. Und dann passierte etwas Ungewöhnliches, dass ich meinen Briefkasten aufmachte und da war ein Kuvert drin, das so dick war, dass ich mir dachte, oh, da hat mir wieder jemand ein Drehbuch geschickt, was öfters passiert und selten sind das Juwelen, die da geschickt werden. Und ich reiße das Kuvert auf und es steht als Überschrift Colonia Dignidad auf diesem Ding. Und dann dachte ich mir, das ist ja mal ein Zufall. Und ich habe das gelesen und das war so ein erster Drehbuchentwurf von Thorsten Wenzel, der auch als Co-Autor ist. Und letztlich hatte er die Idee, diese schwere Geschichte eben als Thriller mit einer Liebesgeschichte zu erzählen. Mhm. Und wir haben dann mit ihm gearbeitet und dann habe ich auf der Basis seines Buchs dann 4 Jahre lang recherchiert und mein Buch geschrieben. Und ich glaube, das war eben, dass das Schwierige bei dem Thema ist, es erschlägt einen ja mit den ganzen Schrecklichkeiten, dass man überlegen muss, wie kriege ich daraus einen Film, den man sich auch angucken will, hin, ohne gleichzeitig die Dimension, die dieses Thema auch hat, eben zu verleugnen. Und da war das eben die Herangehensweise, daraus einen Thriller zu bauen.
Und das darf ich sagen, ich durfte nämlich schon mal reingucken. Und das ist auch gelungen. Also das ist, ich hoffe, dass ich was sage, was dich eher freut, wenn ich behaupte, dass es eine im positivsten Sinne eher US-amerikanische Herangehensweise ist. Ja. Das ist wahrscheinlich auch beabsichtigt. Das heißt, es ist ein spannender Thriller, es ist ein Krimi, es ist eine Liebesgeschichte und. wie soll ich das jetzt ausdrücken? Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Es ist jetzt nicht die typisch deutsche Herangehensweise
an so ein Thema. Es sollte kein Aufarbeitungsfilm sein. Es sollte kein Film sein, der eine Geschichtsstunde oder mit dem Zeigefinger uns sagt, was gut und böse ist. Sondern was ich machen wollte, ich wollte die Zuschauer in dieses Erlebnis reinwerfen. Mhm. So wie wenn man plötzlich dort wäre und mit diesem wahnsinnigen System konfrontiert ist und das als spannendes Erlebnis machen, so dass jemand, der den Film guckt, zu Hause an den Computer geht und sagt, ich muss jetzt nachschauen, ob es diesen Laden wirklich gegeben hat, was da wirklich vorgefallen ist. Und wir hatten gerade ein Preview hier in Berlin, wo so drei 20-Jährige nach der Vorführung zu mir kamen und die sagten, wir haben noch während die Credits gelaufen sind, haben wir bei Wikipedia geguckt, was damit ist, weil wir mussten rausfinden. Und das ist genau das, was ich wollte, dass die Leute einen eigenen Impuls entwickeln, zu sagen, ich setze mich mit dem Thema auseinander und schaue nach, was da echt passiert ist.
Und das gelingt auch. Gleich mehr, du musst mir jetzt ein bisschen sagen, wer Hazmat Modine ist.
Was hast du als nächstes hören?
Hazmat Modine. Weißt es gar nicht.
Ich weiß ein bisschen was. Hazmat Modine, ich bin drauf gestoßen, weil in Wim Wenders tollem Film Pina dieses Stück, was wir jetzt hören, drin ist und ich finde es wahnsinnig schön und es gibt am Ende so einen sehr, sehr schönen poetischen Text, den ich so gelungen finde, dass ich mir das tausendmal anhören könnte.
Ich habe ja nichts zu meckern an deiner Musikauswahl, ganz großartig, mag ich auch sehr, Johnny Cash zusammen mit U2, mit One, was auch ein toller Song ist sowieso, dann natürlich nochmal mit Johnny Cash Stimme dabei, ja, super.
Ganz toll.
Lass uns noch mal ein bisschen, wir wollen vom Film nicht allzu viel verraten, weil das immer unfair ist, so zu spoilern, aber wir können natürlich über die Colonia Dignidad reden. In den 60ern ging das los, ne?
Genau, die Gemeinde hat sich in Deutschland geformt und die sind dann 61 nach Chile ausgewandert. Paul Schäfer ist der Sektenführer gewesen, der hat alles, was ihnen in Deutschland gehörte, verkauft an die Bundeswehr und hat dann mit dem Geld in Chile 15.000 Hektar Land gekauft. Das wurde dann später noch erweitert, also mittlerweile auf ungefähr 25.000 Hektar, was die Fläche ist, die Sekte bewirtschaftet. Und das ist wie ein kleines Land, das auch vollkommen eingezäunt und wie eine Festung mit Bewegungsmeldern, Lichtschranken, Selbstschussanlagen zu den Zeiten damals noch. Und da haben die dann abgeschirmt vom Rest der Welt gelebt und Schäfer, der Anführer, hat über die Jahre hinweg ein immer perfideres System entwickelt, wie er seine Leute, die an ihn geglaubt haben, für die er letztlich der Statthalter Gottes war, wie er die unterdrückt und wie er die gefügig macht. Und er hat dann Männer von Frauen getrennt, Kinder von den Erwachsenen, weil ihm klar war, dass die Familie sozusagen das ist, was den Menschen den Rückhalt gibt und es schwer macht, die wirklich zu unterdrücken. Es war nach außen hin ja eine christliche Mission. Das heißt, es wurde alles immer sehr fromm und es wurde ein Krankenhaus betrieben, in dem die armen Chilenen vom Land kostenlos behandelt wurden. Also es wurde sozusagen nach Wohltätigkeit, nach außen hin Wohltätigkeit dargestellt und nach innen hin war es ein wahnsinnig rigides, sehr, sehr brutales, missbräuchliches Unterdrückungsregime.
Es ist, wenn ihr selber dann noch ein bisschen dazu recherchiert oder wenn ihr euch anhört, worüber wir hier reden, es ist so furchtbar, dass es unglaublich ist. Also man denkt nicht, dass Menschen, vor allen Dingen dann auch, ich habe das vorhin schon erwähnt, das muss ein wirklich großes Netzwerk gewesen sein von Menschen, die das unterstützt haben, bis hin zu so wirklich so auch so Horrorgeschichten, dass Familien in Deutschland ihre Kinder auf Ausflüge geschickt haben oder so und die sind einfach nicht wiedergekommen.
Genau. Also es war wohl so, dass Schäfer, der immer einen Knabenchor, das war ein großes Faible von ihm, und der sagte dann zu seinem Chor, bevor sie nach Chile ausgewandert sind, dass die Kinder die Pässe mitbringen sollten und eine Erklärung der Eltern, dass sie die Grenze überschreiten dürfen, ohne Elternteil. Und dann sind einige dieser Knaben aus dem Chor, die mit der Sekte an und für sich nichts zu tun hatten, zu dem vermeintlichen Konzert gekommen und wussten nicht, dass es die Abreise aus Deutschland nach Chile ist. Und diese Kinder sind auch nie mehr wieder zurückgekommen. Die sind dann in Chile letztlich innerhalb der Sekte verblieben und haben dort ihr Leben dann zu Ende gebracht.
Bist du selber ein gläubiger Mensch? Also im Sinne von christlich
gläubig? Also ich bin ich bin aus der Kirche ausgetreten, enttäuscht von der Organisation in jedem Falle. Ich habe einen Film in Indien gemacht, 2 Jahre in Indien gelebt, wo man natürlich auch mit einer ganz anderen Form von Gläubigkeit und sehr intensiver Gläubigkeit zusammenkommt. Ich habe einen nachhaltigen Fabel für Zen-Buddhismus. Also ich würde sagen, ich bin kein Anhänger einer Religion, aber mir ist der Wert und die Wichtigkeit von Religion wohl bewusst.
Das sollte man als nachdenkender Mensch auch. Oh,
ja.
Das ist ein Riesenunterschied, ob ich einfach nur sage, alles Mist und die sind alle doof oder so, sondern das sind ja viel, viel größere Zusammenhänge. Hat jetzt die Recherche an diesem Thema oder so diesbezüglich irgendwas nochmal bei dir verändert? Es ist ja nicht das erste Mal und nicht das einzige Mal, leider, dass man gerade in Schutzräumen von solchen Dingen hört und gerade immer unter diesem Vorwand der Christlichkeit oder irgendeiner anderen Religiosität. Hat das nochmal was Neues bei dir ausgelöst oder nochmal eine neue Denkweise?
Also ich würde sagen, was ich sehr gemerkt habe, ist, was Systeme mit Menschen machen können und inwiefern ein System etwas ermöglichen kann, was für uns, die wir nicht Teil dieses Systems sind, vollkommen unglaublich und unnachvollziehbar ist. Und das, glaube ich, gilt für jeden totalitär geführten Staat, wie es auch für die Kolonia, wie es für eine totalitär geführte Religionsgemeinschaft dann eben auch gilt. Und das Spezielle an der Kolonia ist, dass sie so klein war, also mit 350 Leuten, dass die Strukturen natürlich sehr viel leichter deutlich sichtbar werden. Das war eigentlich wie ein Mini-Terrorstaat, wo an der Spitze gibt es diesen Anführer, es gibt die Doktrin, die dann in einem, was weiß ich, in Nordkorea eine kommunistische Doktrin ist. Dort war die Doktrin eben eine Religion, die allerdings eine Verballhornung von des Christentums war. Es war Schäfers eigene Interpretation davon. Und es gibt eben Brutalität. Und diese drei, das sind meiner Ansicht nach die drei tragenden Säulen, die so ein System ermöglichen. Und ich glaube, dass diese Aspekte wird man, wenn man jetzt auf extreme Gruppen schaut, die auch heutzutage ja leider immer mehr Kraft gewinnen, wird man diese drei Sachen immer wieder finden.
Da knüpfen wir gleich nochmal dran an. Erstmal aber Tracy Chapman. Musik mitgebracht, ausgesucht, gewünscht von Florian Gallenberger, der hier zu Gast im Studio ist. Paolo Conte, du hast erzählt, du hast gezögert kurz.
Ja, komisch. Ich war 18, als ich zum ersten Mal Paolo Conte gehört habe und es hat mir so gut gefallen und ich bin auf ganz viele Konzerte gefahren und ich finde ihn großartig. Aber es ist so eine Alternmusik und ich dachte mir, wenn ich die jetzt einschicke, denken alle, ich bin irgendwie so ein Opa oder sowas. Aber ich finde es großartig und ich liebe Italien. Also es ist...
Ganz im Gegenteil, es geht ja auch keinem was an, wie alt du wirklich bist, aber ich habe dich tatsächlich älter vermutet. Weil das ja auch ein Thema ist, wie soll man sagen, so bis zu einem bestimmten Alter interessiert man sich, oder interessieren sich die meisten Menschen für die Gegenwart und die Zukunft. Je älter man wird, desto mehr guckt man auch mal in die Vergangenheit. Ja, deswegen denkt man immer so, bei Themen, die eine Vergangenheit aufarbeiten, sind die Leute dann über 60 oder so. Wahrscheinlich totaler Irrglaube.
Werde ich vielleicht noch, aber...
Nein, das will ich schon hoffen. Wir waren gerade, genau, du hast gerade so ein bisschen schon angefangen darüber zu reden, was es unter Umständen für Parallelen gibt zu bestehenden Systemen, aber auch zu aktuellen. Ich finde, der Film hat dadurch bekommt... Ohne dass er das in irgendeiner Form thematisiert, bekommt er sehr aktuelle Züge, weil man sich natürlich, also abgesehen jetzt von der Nazi-Zeit und so, dass man sich im Moment auch bei diesen ganzen wirren Dingen, die da passieren, wo es immer wieder um so Grabenkämpfe und wirklich sehr extremistische Haltungen auf allen möglichen Seiten geht, kann der Film, glaube ich, durchaus noch seinen Beitrag zu den ganzen Debatten liefern.
Also wenn man guckt, welcher Furor, welche Wut in den Menschen ausbricht und wenn die dann gesteuert wird, also ich denke an so eine Wahlveranstaltung von Donald Trump, ich glaube, es würde ein Funken reichen und diese Leute würden sofort einen Muslim, der da ist, verschlagen. Das wäre und es würde sofort gehen, weil einer vorne irgendwie die Sichtweise gleichschaltet und man nicht mehr für sich selber denkt. Und das ist natürlich... Jetzt, wenn man auf die Sekte schaut, das, was passiert ist, dass es über 40 Jahre lang so laufen konnte. Also es war für mich immer so schwer zu verstehen, wie kann es sein, dass ihr 40 Jahre lang nie versucht habt, einen Aufstand zu machen, irgendwie dagegen aufzubegehren. Aber es ist es wird die Verantwortung abgegeben. Man erkennt den anderen da vorne so sehr an, dass das derjenige ist, der Bescheid weiß und der es weiß, wie man es macht, dass man irgendwann nicht mehr für sich selber denkt und einfach nur noch übernimmt. Und das, finde ich, ist dann der Moment, in dem es gefährlich wird, weil wenn genügend Menschen übernehmen, dann lässt sich dadurch eine Dynamik entfachen, die dann nicht mehr, die sich an überhaupt nichts mehr hält und über alles nur noch drüber hinwegwalzt. Und das hat man manchmal den Eindruck, auch wenn man auf Facebook liest, was Leute jetzt plötzlich schreiben, wo du denkst, wie kann das nur möglich sein?
In dem speziellen Fall gab es ja auch eine große Verstrickung mit Deutschland.
Richtig.
Und zwar auch mit der Politik. Wenn man so ein bisschen nachliest, da fallen dann Namen wie Franz Josef Strauß, der dann auch gerne mal da in Chile war und sich das angeguckt hat und das auch toll fand, weil da wurde ja so dieses bayerische Deutschlandbild hochgehalten.
Also die Colonia heißt ja auch heute Villa Baviera. Sie hat sich jetzt umgenannt und heißt jetzt Bayerisches Dorf. Sie hatten immer einen Bayern-Fable, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Schäfer der Anführer nicht Bayer war und auch unter den Mitgliedern ganz wenige Bayern nur gewesen sind. Aber es wurde in Lederhosen Schuh geplattelt und es wurden Alphörner geblasen und die Frauen trugen Dirndl. Und das war das Deutschlandbild, was sie eigentlich serviert haben. Und ich glaube, dass das, Schäfer, glaube ich, war sehr geschickt, dass das wie ein Marketing-Trick war, weil er davon lebte, in Chile dieses Deutschlandbild so griffig wie möglich zu entwerfen. Und ich glaube, Bayern ist das griffigste Deutschlandbild, weil sich es wunderbar darstellen lässt. Und diese Musik und dieses Schuhplatteln, also ist jetzt nicht mein Fable, aber wie man sieht, das verkauft sich in der ganzen Welt sehr gut. Und das hat er sehr geschickt gemacht. Und er war immer sehr gut mit Behörden. Die Colonia hatte eine sehr enge und gut funktionierende Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft. Und das wird auch im Film thematisiert, da ist es wirklich skandalöserweise so gewesen, dass diejenigen, die es geschafft haben, abzuhauen. Also man muss sich vorstellen, das war mit Elektrodrähten, mit Selbstschussanlagen, mit Bewegungsmeldern, mit Lichtschranken gesichert und Wachtürme. Also das war wie ein Gefängnis. Und die wenigen, die es geschafft haben, über diese ganze Hindernisse hinweg rauszukommen, die mussten in Santiago in die Botschaft, weil die keine Pässe hatten. Die Pässe wurden alle zentral verwahrt. Und in dem Moment, wo die in der Botschaft waren, rief aus der Botschaft jemand in der Colonia an und hat gesagt, da ist wieder einer. Und dann sind die Colonos losgefahren und haben den wieder abgeholt.
Das ist so unfassbar, echt.
Und man denkt ja, die eigene Botschaft ist doch vollkommen klar, das ist der sichere Hafen. Mhm. Und wenn man unter Lebensgefahr flieht, und es sind auch Leute auf dieser Flucht ums Leben gekommen, wenn man unter Lebensgefahr flieht und dann von der Botschaft zurückgeschickt wird in diese Hölle, aus der man gerade abgehauen ist, das finde ich unglaublich. Und das ist bis heute nicht aufgearbeitet worden. Die ganzen Unterlagen im Auswärtigen Amt dazu sind nach wie vor unter Verschluss. Die werden unter Verschluss gehalten, obwohl sie eigentlich nach 30 Jahren hätten zugänglich gemacht werden müssen. Und man hat kein Interesse, da wirklich die Leichen aus dem Keller rauszuholen. Und ich finde, das sollte längst geschehen sein.
Das ist... Neben allem, was da wirklich passiert ist, ist das nochmal so eine Unglaublichkeit obendrauf, finde ich. Also meine Hoffnung wäre ja, dass der Film vielleicht auch nochmal was ins Rollen bringt und dass da wirklich ein öffentliches Interesse einsetzt an der Freigabe dieser Unterlagen. Wobei man ja gar nicht sicher ist, man will es ja gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Aber
also ich denke schon, das wäre gut, wenn man das weiß.
Ja, klar.
Und es passiert jetzt, also es passiert auch schon was. Es gibt jetzt parallel mit unserem Filmstart ab 18. Februar gibt es im Haus der Wannsee-Konferenz hier in Berlin die erste, wie soll man sagen, Friedensverhandlung könnte man sagen. Es kommen Colonos, also Mitglieder der Sekte, es kommen Folteropfer und Angehörige von Leuten, die in der Colonia gefoltert wurden, es kommen Leute vom Auswärtigen Amt, es kommen Leute vom chilenischen Regierung und die versuchen jetzt eine gemeinschaftliche Umgangsform und auch eine Gedenkstätte irgendwie ins Leben zu rufen, um dieser Sache endlich im Nachhinein die Wichtigkeit einzuräumen, die sie wirklich hat.
Hast du den Film mit Beteiligten schon gesehen?
Ja, also wir hatten auch beim Drehen ein Sektenmitglied dabei. Also als ich zum ersten Mal hingefahren bin, wusste ich erst nicht, soll ich denen sagen, ich mache einen Film und ich bin nicht gut im Lügen. Und ich hatte Glück, dass ich mit einem Therapeuten, der mit einigen von denen gearbeitet hat, hingefahren bin, sodass die mir gleich vertraut haben. Und dann habe ich den Jüngeren gesagt, ich bin ein Filmemacher und ich möchte gerne was machen über die Colonia und so. Und die sagten sofort, das fänden wir gut, weil dann würde endlich diese Geschichte erzählt werden. Und die Alten fanden es nicht gut, die wollen irgendwie den Mantel des Vergessens drüber breiten. Und wir hatten einen, Jörg Schnellenkamp heißt der, der war mit uns beim Drehen dabei und der war unser Experte und hat gesagt, nee, das hätten wir nicht so gemacht oder das hätte anders ausgesehen oder bis in Bewegungen, so wäre jemand nicht gestanden, so durften wir nicht sitzen, wir mussten die Köpfe so halten und so weiter. Der hat also sichergestellt, dass wir das Leben dort richtig darstellen und der war bei unserer Premiere in Toronto beim Festival, wo der Film seine erste internationale Aufführung hatte, dabei und war auch auf der Bühne und die letzte Frage im Publikumsgespräch ging an ihn und jemand fragte, wie hast du den Film jetzt erlebt als jemand, der dort gelebt hat? Und das war für mich ein Gänsehautmoment, weil Jörg sagte, also es war für ihn wahnsinnig intensiv und auch schrecklich, weil er sich so zurückversetzt sah in diese Zeit. Aber es war zum ersten Mal, dass diese Geschichte, unter der er so gelitten hat, nicht in ihm war, sondern sie war auf der Leinwand. Und die Geschichte auf der Leinwand zu sehen, hat ihm eine Distanz ermöglicht, wo er durchatmen konnte und sich selber von dieser Geschichte ein Stück weit abtrennen konnte und wie ein Dritter draufschauen konnte. Und er hat sozusagen diese Vorführung in dem Film insofern als Befreiung erlebt.
Was ein wahnsinniges Kompliment an euch ist, die
diesen sehr
Film gemacht haben. Wir werden gleich auch dann mal ein bisschen zu den Dreharbeiten und zum Film selbst kommen. Wir haben jetzt so viel über die Colonia geredet. Ich kann wirklich nur empfehlen, ab 18. läuft der Film, guckt ihn euch an, weil das Tolle ist wirklich, man sieht einen tollen Film und erfährt trotzdem ganz viel über ein bitter ernstes Thema, und das ist ja nicht oft so. Also ich ich bin da wahrscheinlich total durchschnittlich, aber ich habe zum Beispiel, ich gehe gar nicht oft genug ins Kino.
Das tun die meisten Leute
ja,
leider.
Ich weiß. Ich habe keine Zeit. Nein, aber wenn ich dann ins Kino gehe, tue ich mich immer irre schwer damit, mir so wahnsinnig schweren Stoff anzutun.
Weil man aber er ist nicht so wahnsinnig schwer,
genau. Nein, das ist ein toller Film, den man sich angucken kann, das ist ein spannender Thriller.
So. Genau.
Und nebenbei denkt man so, what the fuck? Da ist ja einiges abgegangen. Leonard Cohen, ebenfalls gewünscht.
Ja.
Ausgesucht von Florian.
Vom Waschmaschinenverkäufer zum Oscar-Preisträger. Im Alter von 4 Jahren ist Florian Gallenberger Darsteller in einem Werbespot für eine Waschmaschine. Als Erwachsener hat er eher ein Faible für die Aufarbeitung politischer Konflikte. In seinem aktuellen Film Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück geht es um die deutsche Sekte Colonia Dignidad. Es ist eine fiktive Geschichte mit historischem Hintergrund. In den Hauptrollen zu sehen Emma Watson und Daniel Brühl. Heute ist er zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Florian Gallenberger.
Die zweite Halbzeit, Flux FM Spreeblick. Ihr hört uns jeden Sonntag von 10 bis 12, am Montag ab 22 Uhr die Wiederholung. Danach müsst ihr dann eure digitalen Kanäle bemühen. Wobei, kann ja auch sein, dass ihr den Stream live hört. Das ist ja auch ein digitaler Kanal. Naja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Florian Gallenberger ist zu Gast im Studio. Wir reden über seinen neuen Film Colonia Dignidad. Mein Name ist Johnny Häusler. MC Solar, ebenfalls gewünscht, mitgebracht von Florian, der hier zu Gast im Studio ist. Und wir können jetzt also so ein bisschen zum Gossip-Teil kommen oder zum Gala-Abschnitt sozusagen dieser Sendung, beziehungsweise deines Films, eures Films. Denn was mich interessiert ist, wenn man mit jemandem wie Emma Watson zusammenarbeitet, gibt es da so eine Grenze, die man überspringen muss, dass man den Respekt, den man vielleicht am Anfang hat, der einem ja auch im Weg stehen kann bei der Arbeit, dass der dann irgendwann weg ist und man einfach auf Augenhöhe miteinander spricht?
Ja, also sie ist natürlich wirklich ein riesiger Star. Aber ich glaube, was gut war, ich bin mit Emma, bevor wir den Film angefangen haben zu drehen, nach Chile gefahren und habe ihr die Colonia Dignidad gezeigt. Also wir sind an den Originalort gefahren, weil für mich wichtig war, dass sie nicht einfach nur dieses Thema in der Theorie und aus meinen Erzählungen kennt, sondern dass sie das einfach vor Ort selber sieht, dass sie die Leute trifft, dass sie deren Geschichten hört, dass sie diese Gesichter auch und auch diese Atmosphäre, die dort herrscht, einfach selber atmet. Und auf dieser Reise, das war natürlich klar, dass man sich dann da auch kennenlernt, dass sie aufhört, dieser große Star zu sein, sondern ein Mensch wird, der wie alle anderen Menschen auch ihre Ansichten, ihre Probleme, ihre Fragen hat. Mhm. Und sie hat sich diesen Ort auch wahnsinnig zu Herzen genommen. Also sie hat wirklich sehr stark emotional auch reagiert auf die Geschichten dieser Menschen. Und ich glaube auch, dass es ihre Sichtweise auf die Figur und auf das Thema des Films total verändert hat. Und als wir da zurückkamen, kannten wir uns einfach gut, würde ich sagen. Und das hat die Arbeit enorm erleichtert. Daniel, den kannte ich sowieso sehr gut, weil der hat in meinem letzten Film schon mitgespielt und wir sind seit 10 Jahren gut befreundet. Also da gab es dieses, wir müssen uns erst so gegenseitig finden, da gab es das nicht. Was dann aber interessant war, ist, dass Daniel und Emma zwei ganz unterschiedliche Schauspielertypen sind. Ja? Also Emma ist jemand, der sich enorm vorbereitet. Die kennt alles ganz, ganz genau, jedes Komma im Drehbuch und hat alles genau gelesen und auch, was der andere macht und so. Und die baut schon in ihrem Kopf irgendwie die Sache perfekt zusammen. Mhm. Daniel bereitet sich auch gut vor, also das ist jetzt nicht, dass er irgendwie schlampig wäre, aber er lässt mehr Raum für das, was dann vielleicht noch passieren könnte. Und er hat irgendwie auch Lust zu sagen, ach, lass uns doch mal das machen oder anders machen oder mal ausprobieren. Und das ist für Emma wiederum schwierig, weil die eben so ihr Konzept sich zurechtgelegt hat. Und beides ist vollkommen legitim und ist gut und es kann was Großartiges rauskommen. Nur wenn das zusammentrifft, ist es manchmal schwierig. Ja? Weil an der Stelle, wo Daniel sagt, ach, ich probiere nochmal, sagt sie, nein, aber wir haben es doch so besprochen. Und du sagst, ja, aber lass uns doch mal probieren. Dann kriegt sie wahrscheinlich eine Unsicherheit, weil sie glaubt, es sei so. Und da sich so zu dritt zusammenzufinden und den beiden irgendwie auch zu verstehen zu geben, dass die Herangehensweise des anderen vielleicht auch Vorteile oder auch eine Bereicherung sein kann. Und da geht es dann darum, Vertrauen aufzubauen und bei Emma das Vertrauen dahingehend zu lenken, dass sie sagt, ah, lass uns doch mal was probieren. Mhm. Und bei ihm irgendwie sagen, ja, nee, stimmt, wir haben so gesagt. Und das war so die Hauptaufgabe der ersten Tage beim Drehen, wo man sich so gegenseitig finden muss.
Ja. Wie lange habt ihr gedreht insgesamt?
Wir hatten 39 Drehtage, allerdings war der Dreh sehr aufgeteilt, weil wir haben die ersten 3 Wochen in Luxemburg gedreht, dann haben wir 2 Wochen in Bayern gedreht, dann haben wir 1 Tag in Berlin gedreht und dann haben wir nochmal 2,5 Wochen in Argentinien gedreht.
Ach stimmt, 1 Tag in Berlin, da gab es ja noch dann riesen Presserummel.
Und so. Also wir waren 1 Tag im Stadtbad Tiergarten und haben dort, es gibt so eine Unterwassersequenz, die haben wir dort im Stadtbad, haben wir das was reingebaut in dieses Bad und da haben wir hier in Berlin 1 Tag gedreht.
Ja. Und dann gibt es ja noch den ganz, ganz hervorragenden und großartigen und beeindruckenden Michael, wie spricht man ihn aus?
Michael Nyqvist.
Michael Nyqvist, genau. Wahnsinnig beeindruckend.
Ja, ist ein toller schwedischer Schauspieler, in Schweden auch ein echter Superstar und hat diese Millenniums-Trilogie in die Originalversion, sozusagen die schwedische, gespielt. Und der hat eben den Paul Schäfer gespielt und der hat es, also der sagte am Anfang, also für die Rolle muss ich wirklich in meine eigene dunkelste Ecke runtersteigen und das hat er auch, also das ist auch ein Mut, den man mitbringen muss als Schauspieler und das hat er auch getan und das gibt also in diesen intensiven Momenten im Film, die es gibt, da war der danach auch ausgelaugt, wie wenn er irgendwie einen Marathon gelaufen wäre und er sagte oft, ich muss jetzt, also am Abend sagt er, ich muss jetzt duschen und muss mir diese Figur vom Leib waschen. Und das ist, also das ist ein großer Theaterschauspieler auch in Schweden und der ist da wirklich, also Schauspieler sind ja sehr unterschiedlich, der hat sich den wirklich so von innen heraus selber, der ist zu seinem eigenen Paul Schäfer geworden. Und diesen Schritt irgendwie zu verlangen von einem Schauspieler, das ist keine Kleinigkeit. Und Michael war dazu bereit und hat für mich wirklich an vielen Stellen, auch wenn man dreht, sitzt man da und denkt sich, oh Gott, was macht er denn jetzt? Unglaublich, da wäre ich nie drauf gekommen. Also der hat immer wieder neue Sachen gebracht, was dann im Zusammenspiel mit Emma manchmal schwierig war, weil bei dem wusste man überhaupt nie, was passiert. Also das war jedes Mal was anders und jedes Mal war es toll und so. Aber gut, da sind eben die Schauspielertypen sind dann unterschiedlich und der eine analysiert wahnsinnig stark und das kann sehr gut sein und der andere kommt mehr aus dem Bauch. Und
der ist wirklich, also der ist echt beängstigend,
ja,
finde ich.
Ja,
das ist schon krass. Ich habe tatsächlich auch gedacht, würde ich als Schauspieler diese Rolle anzunehmen, ist
mutig.
Ja, das ist sehr mutig.
Mutig, ja. Und es gibt viele Leute haben den Film noch nicht gesehen, aber wenn Leute den Film sehen, ich habe oft gehört, ich hasse diesen Menschen dermaßen, ich möchte den, und der ist der liebste Mensch, den man sich vorstellen kann, ja, aber in der Rolle ist er wirklich sehr abgründig. Ja.
Was hören wir denn? Ach, noch was Schönes, Mazzy Star, Fade Into You. Nick Cave natürlich, zusammen mit Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, ebenfalls mitgebracht von Florian Gallenberger, mit dem wir uns hier noch ein bisschen unterhalten können über seinen neuen Film Colonia Dignidad. Du hast ja vorhin erzählt, mit dem Drehbuch hat das mit Emma geklappt, aber grundsätzlich dieses Star-Aufgebot, was du da hast, da kann man auch schon echt stolz drauf sein, ne? Dass man irgendwie so diese Kombi an Leuten hat und letztendlich gibt es natürlich trotzdem die große Frage, scheitert sowas nicht unter Umständen? Aber ich meine, das weiß man ja, dass man bei so einem Film auch nicht endlos Etat hat und dass es schwierig genug ist, sowas finanziert zu kriegen. Aber diesen Moment gab es nicht, dass plötzlich irgendeine Agentur gesagt hat, ich will jetzt keinen der Schauspielerinnen oder der scharf angucken und sagen, ja, das kostet aber. Also, dass die anständig Geld kriegen, klar, und kriegen sollen. Aber gibt es da auch so einen Punkt, wo man sagt, Leute, jetzt kommt mal auf den Boden. Wir drehen hier zwar einen Kinofilm, aber wir können jetzt nicht irgendwie hier Hollywood-Etats ausgeben oder so. Oder war das von Anfang an okay?
Also, natürlich ist das Geld immer ein enormer Knackpunkt. Ich muss gestehen, dass es bei den Schauspielern gar nicht das Ding war, weil dass wir nicht die Gage bezahlen können würden, die Emma kriegt, wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, Harry Potter macht. Das war klar, weil da ist ihre Gage wahrscheinlich schon mehr als unser ganzes Budget ist. Und sie wollte diesen Film unbedingt machen. Also für sie ging es dabei überhaupt nicht ums Geld verdienen. Klasse. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was sie verdient hat, aber das waren überhaupt keine Riesenbeträge. Und das war für sie wirklich eine Herzensangelegenheit, diesen Film zu machen.
Was ja auch schön ist, weil ich meine, vielleicht ist es ja so, dass sie einfach auch sehr viel Geld hat schon und deswegen für Geld die Sachen nicht mehr machen muss, sondern dann sagt, ich will ein gutes Drehbuch
haben. Ja, und das ist natürlich auch, also wenn man überlegt, sie hat als 9-Jährige angefangen, Harry Potter zu machen, das ist ja keine Kleinigkeit, so ein Leben zu leben. Und ich finde das großartig, wenn jemand dann zu dem Entschluss kommt, das Geld ist nicht mehr das Entscheidende, sondern ich muss jetzt überlegen, was mir was bedeutet und mein Leben an diesen Dingen ausrichten. Mhm. Und ihr bedeutete dieser Film was. Daniel war von Anfang an dabei. Also ich habe, als ich angefangen habe, an dem Projekt zu arbeiten, habe ich ihm davon erzählt. Und die Rolle, die er spielt, ist letztlich für ihn geschrieben. Und es gab also nie ein Vertun, dass Daniel das machen würde. Und natürlich hat uns auch geholfen, dass er mit seiner Karriere plötzlich auch international so einen enormen Durchbruch hatte. Also mit Rush, wo er wo er auch wirklich großartig ist in dem Film. Dadurch ist er in Amerika richtig, richtig berühmt auch geworden. Mhm. Und also ja, wie setzt man so einen Cast zusammen? Für Emma ist es natürlich dann auch eine Versicherung gewesen, dass wir nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Horste sind, die keine Ahnung haben, weil Daniel mit dabei ist, weil er selber auch ein richtiger Name ist. Und Nyquist, der vielleicht jetzt nicht als Star international so bekannt ist wie die beiden, aber der als Schauspieler dasselbe Gewicht sozusagen hat.
Ja.
Und dann kommt das eine zum anderen und das ist eine stimmige Besetzung geworden.
Ja. Es ist dann also schon so, das kenne ich aus Bereichen, in denen ich arbeite, auch, dass man so ein bisschen diesen Dreiklang dann hat, irgendwie, wenn der zusagt, sagen die wahrscheinlich Klar. auch zu, und wenn die zusagt, dann kriegen wir auch den oder so.
Klar. Also dieses. Es sind natürlich auch Agenten immer sehr stark involviert. Mhm. Jetzt sind glücklicherweise Emma und Daniel bei derselben Agentur in Los Angeles. Das heißt, da hatten die Interesse okay. dran, ihre Klienten in demselben Film nebeneinander okay. spielen zu lassen. Michael Nyquist ist auch bei dieser Agentur gewesen. Also von daher gibt's vieles, was so im Hintergrund passiert. Das Entscheidende ist aber, ob der Künstler oder ob der Schauspieler dann in dem Moment das Buch liest und sagt, ja, das will ich machen. Klar. Und wenn das nicht da ist, dann wird's nix. Und wenn er sagt, das will ich machen, dann kriegt man's hoffentlich dann auch gebacken.
Wir machen weiter mit hervorragend von dir ausgewählter Musik, finde ich. Anthony and the Johnsons. Schon wieder kurz vorm Heulen. Ich hab's schon mal gesagt in dieser Sendung, aber ich war wirklich umgehauen, wie sehr mich das mitgenommen hat, Bowie, Anfang des Jahres. Mm. Und dieses Stück ist echt, ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gehört habe mit diesem obskuren Video.
Seltsames Video, ja.
Was war das denn? Irgendwie so dieses komische, fast selbstgemachte. Die Gesichter so schlecht da reingepastet und so. Und dann zum zweiten Mal habe ich den Song dann ohne Video geguckt und war echt hin und weg.
Also ich finde, dieser Song hat dieses Gefühl von Berlin von früher so stark drin. Also es ist wirklich eine Zeitreise in Berlin, das es nicht mehr gibt.
Mhm. Wie sieht denn überhaupt der internationale Markt für euch aus jetzt mit dem Film?
Ja, der Film ist im Prinzip auf der ganzen Welt so mehr oder weniger verkauft. Ich glaube, Japan ist noch nicht verkauft, aber da bin ich nicht zuständig für. Wird jetzt also zuerst in Deutschland starten, das ist das erste Territorium. Und da werden natürlich auch die anderen Länder werden drauf gucken, wie läuft der Film in Deutschland, wo er eben hergekommen ist. Aber die anderen Starts sind dann in den nächsten, also im Laufe des Jahres wird er dann in vielen Ländern dieser Welt ins Kino kommen, ja.
Und dann tourst du international.
Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das ist schon immer sehr schön, dann hinzufahren und so, aber man muss auch aufpassen, weil da kann man dann gerne mal so ein Jahr versacken und immer nur wie so ein Wanderzirkus irgendwie mit seinem Film. Und letztlich ist es dann auch gut. Also man muss irgendwie auch abschließen. Und ich habe jetzt lange an dem Projekt gearbeitet und sehr intensiv dran gearbeitet. Und ich habe das auch wirklich mit voller Hingabe gemacht. Aber weiß ich noch nicht genau, aber es ist dann wichtig, dass man auch zu neuen Sachen irgendwie aufbricht. Ja.
Verständlich. Mach noch ein bisschen Musik, die du mit Marla Glenn. Ich sage jetzt einfach nicht immer dazu, dass ich es schön finde. Super, das ist echt eine tolle Playlist. Wenn ihr gerade ein dumpfes Geräusch gehört habt, dann war das meine Schuld. Ich habe eine Flasche umgeschmissen hier. Das ist hier richtig Randale im Studio. Das ist glücklicherweise zugeschraubt. Florian, kleiner Ausblick jetzt zum Schluss dieser Sendung. Also du hast ja gerade gesagt, irgendwann muss sowas dann auch abgeschlossen sein und du willst jetzt nicht, verständlicherweise, nicht ein Jahr durch die Welt touren und PR für den Film machen. Gibt es denn schon Pläne für nächste Projekte?
Naja, Pläne gibt's eigentlich immer, weil man ja, ich schreibe ja selbst meine Drehbücher und über die Jahre, die vergehen, fängt man dann verschiedene Sachen an und dann gibt's natürlich immer Projekte, die drauf warten, wachgeküsst zu werden. Und ich habe tatsächlich so ein Buch geschrieben, was in Berlin spielt. Ich habe ja eigentlich in Deutschland selber noch nie eine Geschichte erzählt. Der Film spielt in Chile, die davor spielten in China und Indien und Mexiko. Das wäre eine deutsche Geschichte, in der es um Anziehung geht, was den einen Menschen zum anderen Menschen treibt, was dann oft fälschlicherweise Liebe genannt wird und zu den verrücktesten Dingen führt. Und ich habe ein anderes Projekt, an dem ich schon auch lange gearbeitet habe, ganz andere Baustelle, spielt vor 2000 Jahren, nämlich die Geschichte von Judas, des biblischen Judas sozusagen, den ich eine sehr spannende Figur finde und sozusagen als Verkörperung des Verrats und des Bösen und der ja auch kulturgeschichtlich enorm wie soll ich sagen, missbraucht wurde bei den Nazis, natürlich im Zuge des ganzen Antisemitismus. Also von daher wäre das auch der Versuch, den Blick auf diese Figur zu ändern und so. Aber das ist, kann jetzt noch kein Mensch sagen. Kommt natürlich auch sehr darauf an, wie unser Film jetzt läuft. Ja, also wenn der Film gut läuft, wird es sehr viel leichter sein, den nächsten Film an den Start zu kriegen, als wenn er nicht gut läuft. Und das hängt wieder davon ab, wie viele Leute sich nach deiner Sendung dazu entschließen, den Film sich im Kino anzuschauen.
Tausende, mindestens.
Ja, Hunderttausende am besten.
Ja, wir erreichen die ja alle dann über noch übers Internet. Und so. Nein, aber Spaß beiseite. Guckt euch den Film an. Das lohnt sich und ist ein irres Thema und auf eine Art umgesetzt, wie es vielleicht nicht erwartet. Ich sag mal so viel. Und
wunderbar.
Lohnt sich auf jeden Fall, da einen Abend mit zu verbringen. Oder einen Nachmittag, wann auch immer ihr in die Kinos geht. Florian, ich danke dir sehr. Ich wünsche euch, dass der Film so gut funktioniert, dass die nächsten zwei Ideen und Projekte auch umgesetzt
super
werden.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Danke.
Tschüss.
Ciao.